Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des Österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 20. Im Tal der Blumen. Mit Hans-Peter Eisendle durch das Gschnitztal.
Also ich bin der Hans-Peter Eisendle, Bergführer aus Südtirol. Und neben meiner Leidenschaft, dem Bergsteigen, liebe ich das, die Leute und die Kulturen und die Gegebenheiten richtig kennenzulernen.
Da ist ein bisschen Knoblauch dabei. Da sind ungefähr 3 Kilo Zwiebel, weil ich will ja auch ein bisschen Soße machen. Ich muss ja für 80 Leute Gulasch machen. Und aus den Zwiebeln mache ich eigentlich die Soße. Nur Salz, Pfeffer, ein bisschen Rotwein. Ja. Und das ist eigentlich alles. Ja. Nein, ich bin überzeugt, dass es gut schmeckt. Also ein bisschen Liebe ist dabei und dann passt es.
Christian Salchner ist Koch aus Leidenschaft. Sein Gasthof Hohe Burg in Trins ist ein Partnerbetrieb der Bergsteigerdörfer. Salchner ist weit gereist und offen für Neues. Ähnlich wie Bergsteiger Hans-Peter Eisendle. Beide lieben es, unterwegs zu sein. Und natürlich gutes Essen.
Also die Kulinarik ist das Wichtigste überhaupt, sonst überlebt man nicht. Also überall, wo ich hinkomme, bin ich ja meistens Tourist. Das Allerwichtigste ist für mich, die Unterschiede im Gaumen zu erkennen. Und ich denke, da sind wir bei ihm da auch ganz richtig. Und er wird es ähnlich sehen, schätze ich mal.
Ja, das kommt schon drauf an, wo du jetzt herkommst oder wo du hingehst, mal auf deine Reisen. Und nachher kommen schon die verschiedenen, also Gewürze zum Vorschein. Nicht? Ich sage jetzt, wenn du nach Indien fährst oder nach Nepal, sind halt viele Currys zu Hause. Nicht? Und das Kochen, das Nachkochen ist sehr schwierig, aber es ist schon so richtig interessant, was für eine Gewürze sie eigentlich verwenden.
Aber was ist nach Sommer so ein typisches Gschnitztaler Essen? Wie wird es zubereitet und was ist der Inhalt?
Natürlich, wir haben 3 Jagden im Gschnitztal. Ne? Natürlich haben wir da auch unsere Lieferanten vom Wildfleisch. Was ich gerne mache, ist ein Gams. Ein gutes Gamsbratl. Die Gams ist durch das, wie sie sich ernährt, weil sie ja viel Kräuter isst und viel groß und so, ist das ganz ein weißes Fett, ein ganz ein hartes Fett. Und das zeichnet sich für Qualität aus vom Fleisch. Und ein Gamsbrot zubereiten ist schon ein bisschen schwierig, wie uns im Kochbuch beschrieben. Das jetzt zu erklären, ich kann es eigentlich gerne erklären, das dauert ein bisschen.
Im Kochbuch meint Christian Salchner das alpenkulinarische Reisebuch der Bergsteigerdörfer. Es ist im vergangenen Jahr erschienen und kann auf der Homepage bergsteigerdörfer.org heruntergeladen werden. Dort finden sich all die Leckereien, die in den Orten von Köchinnen und Köchen zubereitet werden. Für den Alpinisten Hans-Peter Eisendle ist die Kulinarik mehr als nur Nahrungsaufnahme. Sie spiegelt eine Lebensweise, eine Lebenseinstellung wieder.
In Piemont kenne ich ja so einen Wirt, einen Gebirgstal, ähnlich wie das Gschnitztal. Und der kocht da richtig gut. Und dann habe ich mal gefragt, wie er es da richtet, so gut zu kochen. Dann hat er gesagt, schau, gut kochen und schlecht kochen ist die gleiche Arbeit, also koche ich gut. Und ganz einfach, aber glaube ich nicht, wie er es gesagt hat. Also da gibt es schon irgendwie eine Kochkunst, da kann man sagen. Nicht?
Kochen muss dir schon ein bisschen liegen, gell? Du brauchst ja Liebe dazu zum Kochen, gell? Weil manchmal, ich weiß es sicher bei mir ein paar Tage, gell? Wenn du kochst, dann sagst du, ah, ich mag nicht, gell? Boah, ich geh's mir wirklich auf den Sender. Und dann gelingt es dir nicht so. Und dann, wenn du wirklich dabei bist und du sagst, ah, ich freut's mich, heute taugt's mir, dann wird's ganz anders. Und das ist schon ist viel mit Liebe dabei.
Liebe geht eben durch den Magen. Und der freut sich, wenn er nach einem langen Tag in den Bergen wieder etwas bekommt. Darum isst zum Beispiel Hans-Peter Eisendler auch während einer Tour recht wenig.
Also wenn du richtig mit leerem Magen nach der Tour wieder in die Zivilisation zurückkommst, was immer das auch dann ist, eine Hütte oder ein Hotel oder ein Gasthaus, dann schmeckt das Essen umso besser. Also ich denke, dass wenn man etwas ganz leer macht, dann werden alle Gerüche, alle Geschmäcker noch viel intensiver. Also richtig Hunger haben, also ich möchte jetzt nicht sarkastisch klingen, ist in unserer westlichen Welt auch ein Privileg. Nicht Essen aus Gewohnheit, sondern Essen, weil jetzt eben Zeit ist zu essen. Und wenn man dann etwas Gutes präsentiert bekommt, dann ist das ein doppelter Genuss.
Christian Salchner nickt. Er unterschreibt, was Hans-Peter Eisendle sagt. Und darum setzt der Koch vom Gasthof Hohe Burg konsequent auf Mehrtagesgäste. Weitwanderer oder Hüttentourgeher, sagt Salchner, sind zwar grundsätzlich willkommen, stellen ihn und sein Team aber vor große Herausforderungen.
Ja, weil wir sind ein kleiner Betrieb, wir müssen das alles komprimieren. Gell? Und wahrscheinlich, wenn wir so viel Wechsel rein haben, auf das habe ich nie spezialisiert. In einem gesagt, bei uns muss der Gast mindestens 3 Nächte da bleiben. Er kann ja vom Tal aus auch viele machen.
Auch Hüttentouren, denn davon gibt es im Knitztal jede Menge. Mit der Bremer, der Innsbrucker und der Tribulaunhütte warten allein 3 Alpenvereinshäuser. Hinzu kommt das Padasta-Joch-Haus, immerhin das älteste Haus der Naturfreunde in Österreich. Außerdem kann man in etlichen privat geführten Unterkünften wie Blaser- oder Truna-Hütte übernachten. Das Gschnitztal ist das Tal der Hütten und besonders geeignet für solche Touren.
Anna Rossbild kommt ursprünglich aus Thüringen. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie im Gschnitztal. Sie hat sich bei genau so einer Tour schockverliebt. In die Landschaft und die Leute.
Ich wollte die Hüttentour hier gehen, den Stubaier Höhenweg. Hat sich irgendwie alles nicht gespielt und dann habe ich im Gschnitztal Urlaub gemacht und bin, wie ich unbedingt wollte, auf die Bremer Hütte gekommen. Und dort bin ich irgendwie hängen geblieben. War als Tagesgast dort. Der Hüttenwirt hat mich gefragt, ob ich bezahlen möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, nein, kein Mensch heutzutage möchte noch bezahlen. Und dann hat er gesagt, das passt ganz gut, dann bleibst du da und hilfst uns heute Abend in der Küche ein bisschen mit und dann kannst du da bleiben. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren hier.
Im Gschnitztal fühlt sich Anna Rossbild pudelwohl. Auch in anderen Bergsteigerdörfern gehe ihr das Herz auf, sagt die Thüringerin.
Und hier taugt mir halt wirklich einfach dieser sanfte Tourismus. Das muss ich echt sagen. Ich stehe überhaupt nicht drauf, wo sich die Menschen überlaufen und wo man überall mit der Gondel hinfahren kann. Du musst ganz, ganz viel zu Fuß überall hingehen. Und wenn du da nicht hinkommst, sage ich jetzt ganz plump, hast du dort auch nichts zu suchen. Und das gefällt mir einfach total gut.
Wer also wäre geeigneter als Anna Rossbild, eine Tourenempfehlung abzugeben?
Da funkeln meine Augen und dann rattert mein Kopf, weil hier gibt es mehrere Touren, die wirklich, wirklich schön sind. Meine bisher schönste Tour war auf dem Aberer Feuerstein. Ich habe halt den Luxus, dass ich auf der Bremer Hütte bin und von da aus gut starten kann. Und auf dem Aberer Feuerstein war ich mutterseelenallein. Es war mega schön, du hast einen wunderschönen Blick. Und Seen und ein bisschen Kraxelei dabei, musste ich echt konzentrieren und bei dir sein, wenn man lieber Almwege geht und so Fahrwege und so sollte man es auf alle Fälle nicht machen. Du musst dir schon ein bisschen den Weg suchen und auf alle Fälle trittsicher sein, schwindelfrei definitiv. Aber dann, wenn du das drauf hast, ist es einfach eine überragende Tour. Es ist so schön.
Die Tour zum Feuerstein ist eine für den Winter und den Sommer. Und für SkitourengeherInnen und BergsteigerInnen mit Erfahrung und guter Kondition. Allein für den Aufstieg, der am Gasthof Feuerstein beginnt, benötigt man etwa 6 Stunden. Immer geht es fast 1700 Höhenmeter hinauf, auf 2968 Meter. Als Belohnung wartet ein einmaliger Ausblick auf das Gipfelmeer von Stubaier und Ötztaler Alpen. Aufgrund der Länge bietet sich eine Übernachtung in der Bremer Hütte an.
Wer stundenlang in den Bergen unterwegs ist, muss nicht nur eine gute Kondition mitbringen, sondern auch alpine Erfahrung. Was macht das Wetter? Welche Rolle spielen klimabedingte Veränderungen in der Landschaft? Schließlich geht es um die eigene Sicherheit.
Mein Name ist Stefan Othner, bin Gründer und Geschäftsführer von Lola. Lola beschäftigt sich mit dem alpinen Sicherheitsmanagement, mit der lokalen Lage vor Ort. Und da sind wir schon beim Kern. Wir machen das aus einem Grund eigentlich unser Unternehmen oder haben unsere Unternehmung aufgebaut, um das lokale Wissen vor Ort zu stärken, auszubilden, neue Methoden da einfließen zu lassen und um vor allem das Wissen nachhaltig und langfristig zu sichern.
Lola heißt lokale Lage. Und das finde ich eigentlich faszinierend, weil ich mir denke, eine relative Sicherheit entsteht erst, wenn das Bewusstsein da ist, dass man immer unsicher ist. Und deswegen, der Ansatz gefällt mir, dass man eigentlich beim Wandern, beim Bergsteigen sich in eine Unsicherheitslage begibt.
Das ist eigentlich genau unser Ansatz, dieses lokale Wissen vor Ort zu stärken. Und da bin ich eigentlich gleich ein bisschen beim Kontrapunkt, weil wir das eigentlich auch bewusst auch für die Einheimischen in erster Linie auch machen, weil wir oft eigentlich sehen, gerade im Winter Skitouren gehen und so weiter, dass der Einheimische oft die Spur vorgibt und auch die Routen oder Varianten auch auswählt. Und was wir vor allem gemerkt haben, und so hat eigentlich unser Unternehmen auch begonnen, ist, dass dieses lokale Wissen leider immer weniger wert, weil wir haben quasi bei Behörden oder Organisationen, nehmen wir mal das Beispiel von der Lawinenkommission her, die eigentlich die Sicherheit für eine Gemeinde, die eine Lawinengefahr hat, über den Winter sich anschaut, und da ist das Wissen immer sehr oft zum Beispiel bei Orm verhaftet. Also dieses lokale Wissen, es ist eigentlich ein Erfahrungswissen, was wir am Berg eigentlich haben, was wir am Berg eigentlich einsetzen, wenn wir lokal unterwegs sind. Nur ich suche mir immer quasi irgendwo jemanden spannend, also einen Menschen, eine Person, ob Mann oder Frau, die ein lokales Wissen haben. Also dieses Erfahrungswissen, das ist eigentlich das, was diese lokale Lage eigentlich ausmacht, ein Erfahrungswissen zu generieren.
Stefan Ortner und sein Team nutzen dafür modernste digitale Instrumente und Methoden. Sie entwickeln gemeinsam mit Nachbartälern und Gemeinden Werkzeuge, die grenzüberschreitend funktionieren. Das fördert den Austausch, die Dynamik und die Qualität. Weil viele Personen mit ihrem Wissen aus der Region zusammenarbeiten. Bauern und Bäuerinnen, BergführerInnen, BürgermeisterInnen, Feuerwehren, Bergrettung und Hüttenwirte. Das Ziel: für alle die größtmögliche Sicherheit.
Im Winter funktioniert die Gefahreneinschätzung von Einheimischen und Experten deutlich besser als noch vor einigen Jahren und besser als im Sommer oder im Herbst. Felsstürze, Steinschläge und Erdrutsche häufen sich. Nicht zuletzt durch die Phänomene der Erderwärmung. Das ist selbst für Bergprofis wie Hans-Peter Eisendle schwer einzuschätzen.
In den letzten Jahren haben sich ja Mooren und so die Wassergeschichten brutal gesteigert, also das ist viel öfter. Und für mich persönlich ist das viel schwieriger einzuschätzen.
Genau, also das sehen wir genauso wie du. Grundsätzlich arbeiten wir sehr eng mit dem Land Tirol als Beispiel jetzt da zusammen und auch mit der Wissenschaft, auch mit den Universitäten, die da eigentlich eine sehr gute Informations- und Datenquelle haben. Wichtig ist aber für mich, dass man da auch nochmal unterscheidet. Also man muss eigentlich unterscheiden zwischen solchen Naturgefahren, die auf die Infrastruktur wirken, am Berg wie im Wegenetz und so weiter. Das ist sicher Aufgabe vom Wegehalter, von den alpinen Vereinen, vom Alpenverein, aber auch vom Land und natürlich auch vom Tourismus zu überlegen, okay, ist der Weg noch machbar, ist die Hütte überhaupt noch verfügbar oder habe ich da eigentlich ein Thema? Wenn man sich die Unfallstatistiken oder diese Zahlen am Berg anschaut, dann ist das überhaupt kein Thema. Das Hauptproblem am Berg, Unfall am Berg, ist Herz-Kreislauf. Das Thema dieser Überschätzung, diese Überschätzung von den Leuten, das ist ein Riesenpunkt. Und da ist natürlich eine Expertise auch von Experten wie einem Bergführer auch gefragt, die quasi auch mit den Leuten am Weg sind, die ihnen das verstärkt kommunizieren und beibringen. Oder dass alles, was ich technisch oder irgendwie auch beim Klettern zusammenbringe, nur so gut funktioniert, so gut ich eigentlich körperlich beieinander bin. Gell? Und das ist auch spannend, was de facto jetzt im ersten Blick eigentlich nicht viel mit dem Thema Muren und so weiter zu tun hat. Aber deswegen würde ich das sauber trennen.
Letztlich geht es darum, persönliche Fähigkeiten an die äußeren Umstände anzupassen. Aber auch Tourismusverbände, Veranstalter oder alpine Vereine tragen eine Verantwortung, sagt Stefan Ortner. Er verweist auf den Stubaier Höhenweg und die Gschnitztaler Hüttenrunde. Die beiden Trails gelten als schwierige Bergwege.
Der Stubaier Höhenweg zieht deutlich mehr Publikum an als die Runde im Gschnitztal. Beide Etappenwege teilen sich den Abschnitt zwischen Bremer und Innsbrucker Hütte. Dort kommt es immer wieder zu Unfällen. Zumeist mit Personen, die auf dem Stubaier Höhenweg unterwegs sind. BergsteigerInnen auf der Gschnitztaler Hüttenrunde geraten laut Statistik seltener in kritische Situationen. Sie kennen die Anforderungen offenbar besser, sagt Stefan Ortner.
Wir haben Markierung rausgenommen, Beschilderung rausgenommen. Man wollte nicht diese Beruhigungsmarkierungen machen, wir wollten nicht die Landschaft vollpinseln, haben teilweise Seile rausgenommen, weil wir sagen, ein schwarzer Bergweg soll auch schwer sein.
Das heißt praktisch, dass der Stubaier Höhenweg als leichter gilt als der Gschnitztaler Höhenweg. Dass da eben mehr passiert von den Leuten, die vom Stubaier Höhenweg kommen, als von den anderen.
Der Stubaier Höhenweg, das ist einfach ein ganz, eigentlich ein bisschen anderes Produkt. Der ist auch von der gesamten Wartung, da kann der DVB einfach mehr Budget einstecken. Ist es ganz anders gewartet, als was wir gesagt haben. Aber unser Ziel im Bergsteigerdorf Gschnitztal ist einfach zu sagen, wenn wir hochalpine Wege haben, die schwarze Bergwege sein, dann möchte man die so klar so darstellen, wie ein schwarzer Bergweg sein sollte. Das ist oft so ein Mischmasch-Bereich. Hat viel mit touristischen Zugängen zu tun, aber dann haben wir oder wir selber vertreten auf die Meinung, brauche ich überhaupt keine Klassifizierung, wenn ich das eh alles mache, wie es alles gleich ist. Sondern es soll ruhig schwer sein und unserer Meinung nach macht das auch de facto Sinn.
Ja, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Und was man da vielleicht noch generell dazu sagen kann, wo sich viele Menschen gleichzeitig bewegen, da fühlt sich jeder Einzelne sicherer, als wenn er über mehrere Stunden allein irgendwo unterwegs ist, trifft er wahrscheinlich die besseren und die richtigeren Entscheidungen, als wenn er sieht, ja, wenn die alle gehen, dann kann ich auch gehen. Da kann man sich auch selber beobachten, wo viele gleichzeitig irgendetwas machen. Das heißt nicht, dass das richtig ist oder sicherer ist. Also die richtigen Entscheidungen trifft man meistens allein.
Ihr hört, wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des Österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Im Bergsteigerdorf Gschnitztal geht es aber auch deutlich weniger hochalpin zu als auf der Hüttenrunde oder an den rassigen Gratklettereien an Pflerscher Tribulaun oder Goldkappel. Die markanten Gipfel wie Habicht, Feuersteine oder Tribulaune kann man auch in Talnähe sehr gut genießen. zum Beispiel auf dem Hof von Familie Mader in Gschnitz.
Ja, hallo, ich bin die Renate Mader und ich bin mit Leib und Seele Alpaka-Züchterin, Alpaka-Halterin, ja, Bäuerin eigentlich, was ich mir früher nie gedenkt tun. Und ja, ich mache Alpaka-Wanderungen und ja, hege und pflege halt unsere Tiere.
Ja, Alpaka verbinde ich die Wolle natürlich. Ich wollte zuerst schon sagen, die Kartoffel kommt aus Südamerika, das Edelweiß aus der Mongolei und die Alpakas aus dem Gschnitztal. Ja, wie kommt das Alpaka ins Gschnitztal?
Mein Mann und ich, wir haben gewusst, wir übernehmen den Bauernhof. Und wir haben eigentlich immer so ein bisschen nach Alternativen gesucht. Wir haben immer gesagt, wir wollen ihn weiter bewirtschaften, wir wollen irgendwelche Tiere da haben, aber wir wollen das nicht mit Kühe machen oder mit Schafe, wie es halt die meisten Bauernhöfe sind bei uns, sondern wir haben noch was anderem gesucht. Und irgendwann hat mein Mann dann die Alpakas im Fernseher gesehen, da waren sie noch ganz, ganz unbekannt, wirklich ich und noch nie was von einem Alpaka gehört vorher. Und nachher sagt er, mei, er hat halt Alpakas gesehen, das war vielleicht was für uns, das schauen wir uns in echt an. Und ja, nachher haben wir uns bald einmal in echt angeschaut, das war 2009. Und wir haben die Viecher gesehen und seitdem war es um uns geschehen. Seitdem haben wir gesagt, wenn wir den Hof übernehmen, den wir das mit Alpakas bewirtschaften, den wir ins Alpaka sein. Und 2016 haben wir dann die ersten Tiere gekauft.
Inzwischen haben Renate und Franz Mader 45 Tiere auf ihrem Hof. 7 Lamas und 38 Alpakas. Vor allem letztere sind für ihre flauschige und hochwertige Wolle bekannt. Aus der Textilfaser lässt Familie Mader verschiedenste Produkte herstellen. Sie verkauft Bettdecken, Schuheinlagen, Hausschuhe. Außerdem seien die Tiere, die ursprünglich aus den Anden kommen, gutmütige Wesen, sagt Renate. Gerade auf Wanderungen, die Bäuerin seit einigen Jahren für Gäste anbietet.
Es ist entspannend, beruhigend. Die Tiere haben einfach ganz eine besondere Wirkung auf den Menschen. Ja, beruhigend, entschleunigend. Ich sage eben, oder ich höre es oft für die Leute, man vergisst alles rundum. Gell? Man konzentriert sich da auf das Tier, man geht mit dem durch die schöne Natur spazieren, einmal langsam spazieren, gell? Weil die Alpakas gehen nicht schnell, wenn sie nicht wollen. Also sie machen eigentlich alles gemütlich, gell? Alpakas mit keinen Stress, keine Hektik. Man muss sich auf das Langsame einstellen. Ja, sie beruhigen an.
Also das finde ich eigentlich genial, wenn ein Bergsteigerdorf sich so präsentiert, wie es eben ist. Das muss nicht immer das Klassische, die Kuh, die gibt es sowieso. Aber alles im Leben und alles auf der Welt entwickelt sich weiter.
Das gilt natürlich auch im Bergsteigerdorf Gschnitztal. Viele der gut 1700 Einwohner des knapp 12 Kilometer langen Trogtals engagieren sich für ihre Heimat. Sie entwickeln Ideen und setzen sie um. Roswitha Felder vom Verein Mühlendorf Gschnitz ist eine von ihnen.
Wir liegen dort direkt am Fuße des Sandes, Wasser, vor allem im hintersten Gschnitztal. Auf 1250 Meter. Das Wasser aus dem Wasserfall versorgt auch dann diese Gebäude, wo die Wasserräder sind, mit Wasser, dass sich eben diese Mühlräder da alle drehen.
Also ich kenne das Gschnitztal mehr von oben herunter. Das heißt, ich war auf allen Bergen mehrmals zu jeder Jahreszeit. Ich habe natürlich das Mühlendorf gesehen und habe mich immer gewundert, was da dahinter ist. Und jetzt bin ich da und jetzt werde ich es erfahren. Und wie ist das entstanden hier?
Ja, entstanden ist aus dem Grund, weil früher auf der anderen Seite vom Bach Mühlen gestanden sind. Die Mühlen haben die Bauern da im Hintern, also im Innertal, sagt man bei uns, in Gemeinschaft betrieben. Da waren immer 3-4 Bauern auf einer Mühle. Die haben da eben ihr Korn gemahlen. Man meint es ja nicht, aber da drinnen ist viel Korn angebaut worden früher. Jeder Bauer hat seinen Acker gehabt, eben um sich selber und das Viech zu versorgen.
Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Auch das Knitztal wurde elektrifiziert. Die Mühlen verschwanden. 2004 keimten Pläne auf, das Mühlendorf zu errichten. Als Erinnerung an alte Zeiten, als touristischen Anlaufpunkt für Gäste und Einheimische.
Eine Schmiede, eine Getreidemühle, Almhütten und Handwerksstätten stehen auf dem Areal. Es finden sich unzählige alte Gegenstände, die früher das Überleben erleichtert haben. Gestiftet von der einheimischen Bevölkerung und gesammelt von den engagierten Helferinnen und Helfern des Vereins Mühlendorf. Ihnen geht es darum, jahrhundertealtes Wissen zu bewahren.
Und vor allem eine intakte Natur- und Kulturlandschaft mit heilsam guter Luft. Dem Sandeswasserfall sei Dank.
Wir haben da am Sandeswasserfall eine Plattform hingestellt, einfach um diese Wasserionen, diese Partikel, die durch den Aufprall des Wassers entstehen. Das Wasser zersplittert ja beim Aufprall in kleinste Teilchen. Und diesen feinen Wasserstaub einzuatmen, das ist sehr gesund für die Lungen und Bronchien. Wir haben da Studien machen lassen von der Paracelsus-Universität in Salzburg. Und der Professor Hartl, der ist ja so wasserfallaffin, der tut überall, wo er hinkommt, Wasserfälle testen. Da macht er so Tests und kommen sie alle wieder. Die Leute werden dann untersucht, wie die Lungenfunktion und so weiter ist. Und er hat eben auch gefunden, dass wir da eine ganz, ganz feine Zerstäubung haben, ähnlich wie in Krimmel. Und das ist, war natürlich ein Mordspotenzial für die Gesundheit, dass man da einfach in Form von einer Kur, also wenn du jetzt da einmal hinstellst, ist es angenehm, aber viel Nutzen tut es nicht. Man muss das natürlich schon öfter machen, dass man dann auch diesen Benefit, sag ich mal, von dieser Zerstäubung dann auch spürt.
Eine intakte Natur- und Kulturlandschaft, die aus vielerlei Gründen einzigartig ist. Die Region zwischen Trinz und Gschnitz trägt zu Recht den Beinamen das Tal der Blumen. In kaum einem anderen Tal der österreichischen Alpen gibt es eine so botanische Vielfalt. Nur 45 Minuten von der Landeshauptstadt Innsbruck entfernt. Anna Radke ist Schutzgebietsbetreuerin im Bergsteigerdorf Gschnitztal. Die junge Biologin kam aus Thüringen nach Tirol und war sofort begeistert von der großen Artenvielfalt. Sie trifft Hans-Peter Eisendle auf einer Brücke, die über die rauschende Sill führt. Schon hier lässt sich erkennen, warum es hier so eine große Diversität gibt.
Also wir sind jetzt praktisch in der Verlängerung vom Gschnitzbach. Man sieht schon türkisblaues Wasser und vom Gestein her auch viele weiße Steine, das heißt Kalkstein, wie wir es im Gschnitztal eben auch viel Kalkstein haben. Die helleren Steine sind eben Kalksteine, die dunkleren sind Silikatgestein, also Urgestein. Und genau dieser Mix an Gesteinen bringt eigentlich dann diese vielen Pflanzen hervor. Also es gibt zum Beispiel einen, diesen klassischen blauen Enzian auf Kalkgestein und einen klassischen blauen Enzian auf Silikatgestein. Die sind aber unterschiedlich. Und jeder Enzian ist an seinen Gesteinstyp angepasst. Sie sind recht ähnlich blau, aber wenn man innen hineinschaut, hat der eine eben so olivgrüne Punkte und der andere nicht.
Das wusste ich nicht.
Kurz gesagt, je mehr Gesteinsarten, desto mehr Vielfalt in Fauna und Flora. Alles hängt mit allem zusammen.
Genau, man rechnet immer 10 Insekten pro Pflanze. Also wenn ich eine Wiese mit 10 verschiedenen Pflanzenarten habe, dann habe ich 100 verschiedene Insektenarten. Gell, das ist immer so der Schlüssel und es ist auch sehr faszinierend zu sehen. Hinzu kommt, dass eigentlich viele Insektenarten, so Sandbienen oder so, spezialisiert sind auf nur eine Pflanze. Die Pflanze braucht das Insekt für die Bestäubung und das Insekt braucht die Pflanze, weil sie nur dort in die Blüte reinpasst, um den Nektar zu trinken.
Wenn du das in deinen Schutzgebieten den Bauern erklärst, für die ist ein Insekt einfach nur Ungeziefer normalerweise. Für was sollen die für einen Bauer gut sein? Also das muss er ja auch verstehen, nicht?
Ich muss von meiner Erfahrung her sagen, die Bergbauern haben eine sehr tiefe Naturverbundenheit Und da fühle ich mich immer so auf einer Wellenlänge mit den Bauern als Biologin, weil niemand sonst hat so eine Naturverbundenheit wie die Bauern. Gell? Und ich finde eigentlich, da muss man gar nicht, gerade bei den Bauern muss man eigentlich nicht so viel erklären, wofür ist das gut oder warum muss man es erhalten. Sie haben das schon irgendwo in sich drin, weil sie auch als Kinder viel draußen gespielt haben. Und letztens hat ein Bauer zu mir gesagt, ja, der andere Bauer, der hat da einen Ameisenhügel beim Wegbau weggetun, das hätte er nie getun, das hätte er, also die armen Ameisen und so weiter. Also ich finde, es sind schon noch viele, die wirklich sehr, wo man einfach den Respekt vor der Natur spürt.
Ja, weil sie auch abhängig sind, nicht, von dem, und weil das eigentlich ihre genetisch übertragene Kultur ist fast, ne?
Diese biologische Vielfalt ist an einem Berg im Gschnitztal besonders ausgeprägt. Am Blaser. 20 Orchideenarten, Enziane, Primeln und Edelweiß finden sich hier in großer Zahl. Der 2241 Meter hohe Berg liegt nördlich von Trinz und ist von dort aus in rund 3 Stunden vergleichsweise leicht zu besteigen.
Der Blaser ist windanfällig, daher auch sein Name. Im Jahr 1875 legte der österreichische Botaniker Anton Kerner von Marilaun unterhalb des Gipfels den ersten Hochalpengarten der Welt an. Er wurde 1898 aber wieder aufgelassen. Die botanische Vielfalt blieb, weil die Bauern ihre Almen im gesamten Gschnitztal pflegen, auch mit Hilfe von Gästen im Freiwilligenprogramm Alm- und Bergwiesenpflege, mitten in den Schutzgebieten des Tals.
Wir haben jetzt neu, seit 2019, das Natura 2000-Gebiet Pardeilemäder. Das ist ganz was Besonderes eigentlich. Das ist tatsächlich 30 Hektar nur von einem Bauern. Und es sind Bergmäder, Bergmähwiesen, die der Bauer dort oben mäht. Teilweise mit Sense, ganz viel Handarbeit. Und da kommen wirklich eine Blütenvielfalt unglaublich. Also 100 Pflanzenarten ohne Probleme findet man. Und es ist aber nur ein kleiner Teil. Also die beiden weitaus größeren Schutzgebiete ist einmal das Landschaftsschutzgebiet Serles-Habicht-Zuckerhüte und auf der anderen Seite das Landschaftsschutzgebiet Nößlach-Joch-Obernberger See-Tribulaune. Und wie man eben hört, sind da auch die Berggipfel vor allem mit drin. Ich weiß nicht, Hans-Peter, warst du schon auf dem Tribulaun auf dem Flerscher?
War ich schon ein paar Mal, ja.
Gibt es da noch Blumen da oben in diesem Geröll?
Also vielleicht nicht direkt am Gipfel, aber man geht ja so über Erdschotterbereiche, zum Teil auch zu Fuß. Und da gibt es Blumen, gibt es Pflanzen. Also auf dem Weg zum Gipfel gibt es das.
Und hast du Zeit bei deinen Begehungen, ein bisschen auf die Pflanzen zu schauen?
Also ich schaue wahrscheinlich nicht bewusst und ich bestimme die Blumen auch nicht, aber die wirken auf mich und ich glaube auf jeden Menschen. Also alles, was wächst, das hat eine ganz starke Wirkung, weil du ja auch da überleben willst, ähnlich wie die Pflanzen, echt? Also die wachsen ja oft aus dem Schotter heraus und du fragst dich, wie ist das möglich? Und du könntest dich aber noch besser fragen, wie ist das möglich, dass du da irgendwo hochkletterst, du hast da nichts verloren. Also das ist ungefähr eine ähnliche Wachsen am Widerstand, kann man sagen.
Mit erheblichen Widerständen zu kämpfen hatten vermutlich auch die alpinen Erschließer des Gschnitztales. Die ersten brauchbaren Dokumente darüber stammen aus dem 19. Jahrhundert. Judith Hammer hat sie gesichtet und ausgewertet. Für die Alpingeschichte des Tales. Nach Einschätzung von Hans-Peter Eisendle muss Bergsteigen aus touristischen Gründen für die einheimische Bevölkerung wohl eher grober Unfug gewesen sein.
Also wenn da jemand kommt und extra da aufsteigt, wo es gefährlich ist, wo es nichts zu holen gibt, also das Maximum, was noch denkbar war, war die Jagd auf die Gämse und so weiter. Aber spannend ist, dass da eine Akzeptanz entstanden ist. Und aus der Akzeptanz im Grunde der moderne Tourismus.
Es ist dann mehr geworden Richtung Ende 19. Jahrhundert, vor allem weil eben in Steinach eine Bahnstation war. Da war ja dann die Brennerbahn ab 1867. Und da war eigentlich dann der Anschluss gegeben aus ganz Europa, dass man nach Steinach kommt und dann auch weitergehen kann, entweder zu Fuß oder mit dem Karren auf Gschnitz. Und eigentlich die Entwicklung war dann wirklich am Ende des Tales zuerst. Also drin war da noch weniger. Und da, wie du sagst, war das wirklich spannend. Es war ja ein armes, bäuerliches Tal. Sie haben aber dann natürlich auch erkannt, dass das viele Vorteile bringt und auch bereit ist, zum Beispiel verschiedene Herren aus allen Nationen auf die Berge zu führen, obwohl es wahrscheinlich für sie in ihren Augen wirklich eher Irrsinn war, sich da in Gefahr zu begeben und hinaufzusteigen. Und da natürlich ist das auch ein toller Zuverdienst gewesen für die örtlichen Bauern, die sich auch gut ausgekannt haben in die Berge.
Wie in so vielen anderen Regionen der Alpen hat sich auch im Gschnitztal ein Geistlicher um die Erschließung der Berge gekümmert. Der Theologe Peter Karl Thurwieser.
Der zum Beispiel hat den Habicht vermessen als erster, weil beim Habicht weiß man nicht so ganz genau, wer jetzt wirklich als erster Mensch oben war, weil er ja nicht eigentlich von der Schwierigkeit nicht schwierig ist. Ja. Ist halt weit gewesen zum Gehen, aber jetzt nicht schwierig. Aber der Thurwieser hat es dann vermessen und das dann auch schriftlich festgehalten. Und beim Flärscher drüber lauen ist es eigentlich ganz interessant, da wo eben auch immer ein Gschnitzerbergführer dabei, der Georg Bittracher. Aber der war eigentlich bei der Erstbesteigung von Ostgipfel, von Niedergring, dabei. Und beim Herrscherin, da hat der sich noch nicht alle getraut.
Der Kederbacher,
ja, der eben aus der Ramsau ist dann in dem Fall.
Also vom Kederbacher ist mir eine Aussage, die er natürlich nur praktisch gemeint hat, aber die sehr philosophisch ist. Wenn Sie ihn gefragt haben, was beim seriösen Bergsteigen das Wichtigste sei, hat er gesagt, das Wichtigste ist, dass man weiß, wo der Berg steht.
Die Gschnitztaler wissen natürlich sehr gut, wo welcher Berg steht. Seit 2019 ganz im Zeichen der Initiative der Bergsteigerdörfer, gerade wegen der Nähe zu Innsbruck. Für Skitourengeher aus der Landeshauptstadt etwa bietet das Tal mit dem Habicht einen Klassiker im Frühjahr. 2000 Höhenmeter im Aufstieg.
Inklusive schneller Verbindung mit Bus und Bahn in einer guten halben Stunde von Innsbruck nach Trinz. Das erleichtert zwar auch das Pendeln der Einheimischen, birgt aber auch die Gefahr, zu einem Schlafdorf von Stadtflüchtlingen zu werden. Das wolle man keinesfalls, sagt Mario Nocker, der Bürgermeister von Trinz. Darum werden Einheimische beim Kauf von Bauland bevorzugt behandelt.
Ja, wir haben da schon was gemacht. Und zwar haben wir 15 Baugründe geschaffen für Einheimische. Da gibt es ja, ganz normalen Punkteplan. Und werden dann eigentlich speziell für Einheimische sind die reserviert worden und sind auch zu einem erschwinglichen Preis dazu mal noch erschlossen und vorbereitet worden. Und für die 15 Baugründe sind jetzt nur 2 übrig und dann werden wir wieder weiter überlegen, was wir als nächstes machen.
Ein Ziel hat sich die energieeffiziente Gemeinde Trinz schon gesteckt. Sie will bis zum Jahr 2030 energieautark sein. Durch Photovoltaik, Wasser und andere erneuerbare Energien unabhängig werden von den großen Anbietern. Ob das gelingt?
Ja, ob wir das jetzt in Trinz ganz schaffen werden, weiß ich nicht, gell, aber wir bemühen uns natürlich, wir geben unser Bestes. Wir sind einmal, was Photovoltaik betrifft, sicher Vorreiter, sage ich mal, nicht nur im Wipptal, sondern in ganz Tirol. Und dann werden wir schauen, wie es funktioniert. Wir hatten auch einiges geplant an Wasserkraft, Trinkwasserkraftwerk, Wasserkraftwerk. Aber wie gesagt, das ist heutzutage auch nicht mehr so einfach. Die ganzen Behördengänge sind nicht ganz so leicht. Gell? Und ja, werden wir schauen, wenn uns das auch noch gelingt mit der Wasserkraft, dann sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
Gemeinsam mit den Nachbarn im zweiten Dorf des Tals in Gschnitz. Andreas Pranger ist dort Bürgermeister. Auch er lobt die Zusammenarbeit über die Dorfgrenzen hinweg. Das Zusammenspiel funktioniere auch in touristischer Hinsicht sehr, sehr gut, sagt Pranger.
Ob das die Loipe ist oder, weil wir haben eine wunderschöne Loipe im Winter, die was sehr, sehr gut angenommen wird. Speziell seit Corona eigentlich da ein Riesenboom, dass man mit der Loipe und der Winterwanderweg und da, die geht von Trinz aus weg. Also wir haben da wirklich mit der Gemeinde Trinz ein gutes Zusammenarbeiten.
Und haben da, sagen wir, Bauern oder irgendwelche Leute auch Angst gehabt wegen der Bewerbung Bergsteiger Dörfer, dass sie da noch gewisse Sachen nicht mehr dienen dürfen oder wurde es nie ein Thema in ganz Tal?
Also Bergsteigerdorf war eigentlich nie ein Thema. Nein, es war keiner dagegen, wo ein Thema war, wo der Naturpark. Da waren sie schon skeptisch. Und den hat man eigentlich nachher auch seitens der Gemeinde nachher eigentlich auch abgelehnt. Weil die Grundeigentümer, die speziell die Bauern, muss oben um ein Grundeigentümer sein, da irgendwie einen Nachteil gesehen haben und haben mir gesagt, auch, wenn die Grundeigentümer nicht dafür sein nachher. Aber beim Bergsteigerdorf selber war nie eine Diskussion oder auch nie irgendwelche Anregungen, man sollte das nicht machen. Also das, glaube ich, ist auch von der Bauernschaft gut angenommen worden.
Um die Zukunft machen sich die Gschnitztaler keine Sorgen. Sie kennen ihre Schwachpunkte, vor allem aber ihre Stärken. Das war und ist die einzigartige Bergwelt, die immer mehr Leute zu Fuß erkunden, wie Andreas Pranger mit Freude feststellt.
Aber was ich auch für die Hüttenwirte höre, ist auch, dass sehr, sehr viel oben los ist und vor allem, dass auch sehr, sehr viele junge Leute jetzt mittlerweile, speziell seit den Corona, sehr, sehr viele junge Leute die Hütten oben besuchen oder speziell den Höhen, Stubaier Höhenweg oder den Wittaler Höhenweg da bewältigen. Bei uns Wandertourismus ist bei uns speziell Samstag, Sonntag ist gewaltig eigentlich, wenn ein super Wetter ist da. Also die Hütten oben, die sind super zufrieden und die sind auch gut begangen und die Nächtigungen sind auch gut und für den her dürfen wir es nicht schimpfen.
Das war der Podcast Wo weniger mehr ist. Produziert von der Freizeitproduktion GmbH für den Österreichischen Alpenverein. Folge 20. Im Tal der Blumen. Mit Hans-Peter Eisendle durchs Gschnitztal. Idee und Redaktion Jörg Wunram und Christoph Schett. Schnitt und Produktion Jörg Wunram. Sprecherin Christine Kutschera. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast wie auch den Podcast Alpenverein Basecamp zu weiteren Themen des Alpenvereins findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Andi Holzer durch Görriach. Dieser Podcast wird unterstützt von Bund und Europäischer Union.